Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einem Beitrag über den französischen Ausnahmelyriker Philippe Jacotet, der morgen seinen 95. Geburtstag feiern wird und zu Beginn mit der US-amerikanischen Bestseller-Autorin Elizabeth Gilbert, der vor knapp 15 Jahren einen Welterfolg geglückt ist mit dem Buch Eat, Pray, Love, das sich millionenfach verkauft, in über 30 Sprachen übersetzt und mit Julia Roberts in der Hauptrolle verfilmt wurde. Eat, Pray, Love war autobiografisch geprägt. Protagonistin Elizabeth verlässt ihren Mann und unternimmt einen Selbstfindungstrip nach Italien, Indien und Bali, wo sie dank Yoga und neuer Liebe ihre innere Mitte wiederfindet. Nun ist auf Deutsch erschienen City of Girls. Auch dieses Buch ist aus der Perspektive einer Frau geschrieben. Allerdings kommen weder Yoga noch Gurus noch Ashrams vor. Es geht stattdessen ins Manhattan der 1940er Jahre. Mehr weiß Enne Seidel.
Willkommen im Lilly Playhouse, einem heruntergekommenen Theater in Hell's Kitchen. Einst ein prunkvoller Jugendstilbau. Jetzt aber, Anfang der 40er Jahre, sind die Wandgemälde gelb vom Nikotin und die glitzernden Kronleuchter drohen von der Decke zu kommen.
Es war alles grandios. Es war alles in Auflösung begriffen. Das Lilly erinnerte mich an Großmutter Morris. Nicht nur, weil meine Großmutter kitschige alte Theater wie dieses geliebt hatte, sondern auch, weil meine Großmutter selbst einmal so aussah. Alt, aufgetakelt und stolz. Und bis oben hin in altmodischen Samt gehüllt.
Das Lilly Playhouse ist kein Ort für das glamouröse Broadway-Publikum und schon gar nicht für Theaterkritiker, die über die hier gezeigten Gute-Laune-Revuen nur die Nase rümpfen würden. Es ist ein Ort mit morbidem Charme, ein Ort, an dem junge, hoffnungsvolle Showgirls auf gescheiterte Existenzen treffen. Und es ist der beste Ort der Welt für Vivian, die Protagonistin des Romans. Mit 19 kommt sie aus der Provinz nach New York City. Ein Mädchen aus gutem Hause, das am College gescheitert ist und von den Eltern zu ihrer Tante abgeschoben wurde, der Besitzerin des Lilly Playhouse. Das alte Theater mit seinem kuriosen Sammelsurium an Bewohnern ist die großartige Kulisse für weite Teile des neuen Buchs von Elizabeth Gilbert. Hals über Kopf stürzt sich Vivian in eine für sie völlig neue, atemlose Welt. Tagsüber näht sie Kostüme für die Shows, nachts tobt sie mit Revue-Girl Celia durch die New Yorker Clubs. Endlich befreit von der moralischen Enge des Elternhauses, feiert und flirtet sie bis zum Umfallen.
Betrunken. Mit wirrem Blick und wildem Blut. Hirnlos, schwerelos. So wirbelten Celia und ich in diesem Sommer durch New York City. Befeuert von reiner Elektrizität. Wir gingen nicht, wir schossen umher. Wir hatten kein Ziel. Wir waren nur ständig auf der Suche nach Leben. Wir verpassten nichts und verpassten doch alles.
Über viele Seiten beschreibt Elizabeth Gilbert dieses prickelnde Lebensgefühl, das Jungsein im New York der 40er Jahre, das Leben im und für das Showgeschäft, in dem kometenhafter Aufstieg und tiefer Fall so nah beieinander liegen können. Die Autorin beschreibt all das so bildhaft, so kurzweilig, so authentisch, dass der Roman schnell eine Sogwirkung entfaltet, die bis zur letzten Seite nicht nachlassen wird. Das hat neben Gilberts packender Sprache noch einen zweiten Grund. Von Beginn an spüren wir, diese Zeit, von der da die Rede ist, sie ist unwiderruflich vorbei. Die Geschichte strebt auf ein unbekanntes Ziel hin, das noch in ferner Zukunft liegt. Denn der Roman ist im Rückblick geschrieben. Vivian, das erfahren wir bereits auf der ersten Seite, ist heute eine alte Frau. Das Lilly Playhouse ist lange abgerissen. Zwischen dem New York der 40er Jahre und der Stadt von heute liegen Welten. In einem langen Brief blickt Vivian auf ihr Leben zurück, auf Hochs und Tiefs, auf flüchtige und auf lebenslange Freundschaften, auf viel guten und ein bisschen schlechten Sex. Mit der Abgeklärtheit einer 90-Jährigen, die am Ende eines erfüllten Lebens angekommen ist, ordnet Vivian ein und kommentiert die mutigen und richtigen Entscheidungen, die sie in ihrem Leben getroffen hat, aber auch ihre Fehltritte.
Wenn wir jung sind, Angela, können wir dem Irrglauben anheimfallen, dass die Zeit alle Wunden heilt und sich schon alles irgendwann zurechtruckelt. Aber älter werdend begreifen wir die traurige Wahrheit. Manches lässt sich nicht mehr in Ordnung bringen. Manche Fehler lassen sich nie wieder gut machen. Nicht indem Zeit vergeht und nicht indem wir es uns sehnlich wünschen. Meiner Erfahrung nach ist das die schwerste Lektion von allen.
Und so ist City of Girls nicht nur eine Geschichte vom Erwachsenwerden, von Selbstfindung und Emanzipation, sondern auch eine Geschichte übers Älterwerden. Seite für Seite schwingt sie mit, die manchmal schwer ertragbare Wahrheit, dass die Jugend im Leben nur eine kurze Phase ist, die erbarmungslos schnell vorbeigeht. Nur ganz selten rutscht der Text dadurch ins Pathetische ab. Meistens sorgen die entsprechenden Passagen für einen angenehmen Hauch von Nostalgie und den nötigen emotionalen Tiefgang. Überhaupt widerlegt dieser Text viele Vorurteile, die beim Stichwort Selbstfindungsroman in den Sinn kommen könnten. City of Girls verwehrt sich gegen Kitsch und Klischee und liest sich ganz bestimmt nicht wie ein Erfahrungsbericht aus dem Frauenmagazin. Obwohl es da thematisch durchaus Überschneidungen gibt. Denn neben Sex ist Vivians zweite Leidenschaft die Mode. Ihre Nähmaschine begleitet sie durchs Leben. Wann immer sie neue Menschen trifft, analysiert sie zuerst deren Kleidungsstil. Und zwar bis ins Detail. Irgendwann macht Vivian ihr Hobby zum Beruf und eröffnet ein Atelier für Brautmode. Dass die Figuren in diesem Roman so lebendig wirken, ist sicherlich auch den präzisen Beschreibungen von Äußerlichkeiten zu verdanken, die oft lang, aber nie langatmig sind.
Ich stand auf dem Gehweg und sah Edna Parker Watson aus dem Taxi steigen, wie aus einer Limousine. Sie war zierlich, adrett, hatte schmale Hüften und kleine Brüste und zeigte sich in der stilvollsten Aufmachung, die ich je bei einer Frau gesehen hatte. Sie trug ein pfaublaues Search-Jackett. Zweireihig, mit zwei Linien aus Goldknöpfen und einem hohen Kragen, der von goldener Litze eingefasst war. Dazu maßgeschneiderte dunkelgraue Hosen mit leicht ausgestelltem Bein und glänzende schwarze Budapester, die fast aussahen wie Herrenschuhe, wenn man von dem kleinen, eleganten und sehr femininen Absatz absah. Außerdem trug sie eine Schildpatt-Sonnenbrille, und ihr kurzes, dunkles Haar war in glänzende Wellen gelegt. Sie hatte roten Lippenstift aufgelegt, ein perfektes Rot, aber kein weiteres Make-up. Ein schlichtes, schwarzes Barett saß schief und keck auf ihrem Kopf. Sie sah aus wie ein Mini-Offizier in der schicksten kleinen Armee der Welt. Und von diesem Tag an war mein Stilgefühl nicht mehr dasselbe.
Das Nachwort vermittelt einen kleinen Eindruck davon, wie umfassend die Autorin für diesen Roman recherchiert haben muss. Elizabeth Gilbert studierte Damen-, Braut- und Herrenmode, traf betagte Schauspielerinnen, Tänzerinnen und Produzentinnen von damals und nahm sogar selbst Unterricht im Nähen. Die intensiven Recherchen haben sich gelohnt. City of Girls ist keine Kostümparty vor billiger historischer Kulisse, sondern großes Theater.
Anne Seidel über Elizabeth Gilbert, City of Girls, übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Britt Somann-Jung, S. Fischer Verlag Frankfurt am Main, 496 Seiten, 16,99 €. Vom epischen Roman kommen wir nun zur hochkonzentrierten Lyrik und wir kommen zum Phänomen des Best-of-Albums, gerade bei der Übersetzung international renommierter, aber in Deutschland kaum bekannter Lyrikerinnen hat sich diese Publikationsform in den vergangenen Jahren durchgesetzt. Arbeitszyklen, die sich über Jahrzehnte und eine Vielzahl eigenständiger Bände spannen, werden so zu einer einzigen Ausgabe gefasst. Philippe Jacoté bildet da eine Ausnahme. Seit Jahrzehnten kommt das deutschsprachige Publikum in den Genuss seiner literarischen Arbeiten Einzelband für Einzelband in Übersetzungen von herausragender Qualität lesen zu dürfen. Mit dem Erscheinen von »Die wenigen Geräusche, späte Prosa und Lyrik« kommt dieser Übersetzungszyklus jetzt zu einem Ende. Jacotés Arbeiten liegen nun fast vollständig auf Deutsch vor und zeigen ein poetisches Schaffen höchsten literarischen Ranges. Christian Metz hat die wenigen Geräusche für uns gelesen und stellt es Ihnen heute, einen Tag vor Jacotés 95. Geburtstag, vor.
Die schlechte Nachricht zuerst. Wenn Sie eines Tages, in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft, Philippe Jacotés Buch »Die wenigen Geräusche« zuschlagen werden, dann haben Sie kurz zuvor die letzten Zeilen gelesen, die der französischsprachige Autor veröffentlicht hat. Jacotés Existenz als Dichter klingt mit dem Hinweis auf den, Zitat, »zu Ende gehenden Sommer im Jahr 2009« aus. Im Alter von damals 84 Jahren bestimmte der Künstler diesen Endpunkt seines öffentlichen Schaffens selbst. Anders als die altersgelösten Vielschreiber, die zuerst keinen Punkt und schließlich nicht einmal mehr ein Komma zu finden scheinen, fokussiert Jacoté streng und konzentriert auf die wenigen Geräusche, die ihm poesiewürdig erscheinen. Nehmen wir die Entscheidung des heute 94-jährigen Jacoté, den Rest schweigen sein zu lassen, also ernst. Und zugleich zum Anlass, uns noch einmal auf den Rhythmus von Jacotés Sprache, von seinen Blicken, Sichtweisen und poetischen Denkweisen einzulassen. Begleiten wir ihn noch einmal auf einen seiner berühmten Spaziergänge. Denn tatsächlich ist Jacoté bis zum letzten Band hin ein Flaneur, der aber nicht durch die Schaufensterzeilen und Passagen der Großstadt, sondern mit höchster Sensibilität durch Naturlandschaften streift.
Spaziergang bei Paulet in einem außergewöhnlich durchsichtigen Februarlicht. Hohe Kastanien, viele von ihnen abgestorben, strohfarbene Schluchten, die Umrisse der Lens im Schatten.
In wenigen Strichen zeichnet Jacoté seine Landschaften auf das Weiß des Papiers. Ebenso sparsam wie sorgsam, in zärtlicher Exaktheit orchestriert er die einzelnen Sinneseindrücke zu epiphanischen Augenblicken. Hier ist es das außergewöhnlich durchsichtige Februarlicht, das den Betrachter für einen Moment in eine Lichtkathedrale versetzt, deren Säulen die Stämme der hohen Kastanien bilden. Wobei die Betonung des Abgestorbenen wie strohgelben den Bildeindruck umgehend erdet. Jacoté durchwirkt die Erhebung zum Pathos, ja zum Sakralen, stets mit einer irdischen Nüchternheit und Reflexionsfähigkeit. Zwischen der plötzlichen Klarheit der Kontur und des steten Verschwindens eröffnet sich bei Jacoté ein Zwischenreich, auf das sich seine sinnliche Wahrnehmung und mit ihr sein sprachliches Vermögen fokussieren. Die Aufgabe des Dichters und der Poesie besteht darin, diesen Schwellenraum scharf zu stellen. Der Poesie erscheint daher die Natur,
als ließe man einen letzten Ton erklingen, pianissimo jedoch vollkommen klar, kristallin. Man müsste diese Farben also in der Schwebe sehen, wie Töne, klar, obwohl an der Grenze zum Verklingen, und, wenn auch eher dunkel, durchsichtig, wie ein Vogel, der seine Flügel zeigte, in der Sekunde, dass er unserem Blick entflieht.
Wach, sanft, zärtlich, seinen Zuhörern zugewandt, mit leiser Stimme, zerbrechlich, aber doch auch wissend, klug und kundig, führen Jacotés Texte die Blicke ihrer lesenden Begleiterinnen. Diese Art, sich seinen Lesern anzunehmen, prägt die Spaziergänge durch die literarische Landschaft. Sie bestimmt zugleich auch Jacotés Streifzüge durch die Literatur in dem Zyklus, Zitat, »Doch ein paar Seiten noch gelesen«, präsentiert er Lektüre-Eindrücke von Handke und Saigyo, von Senancour und Leopardi, bevor er sich zuletzt über Kafkas letzte Tagebucheinträge beugt. Auch dort macht Jacoté mit sicherem Blick das unscheinbar Außergewöhnliche, das verletzlich Schöne aus, das den Betrachter erst seiner selbst gewiss werden lässt. Kafka nämlich paart den Vorsatz, sich zuletzt den Pfingstrosen und dem Flieder annehmen zu wollen, mit der Sorge um die nackten Füße seiner Haushälterin.
Besonders möchte ich mich der Pfingstrosen annehmen, weil sie so gebrechlich sind. Und Flieder in der Sonne. Sehen Sie den Flieder, frischer als ein Morgen. Dem Mädchen muss man von dem Glas sagen, sie kommt manchmal bloßfüßig.
Jacoté lesen heißt für einen Augenblick mit seinen Augen die Welt betrachten zu dürfen. Und so Erfahrungen der Zerbrechlichkeit, von Blüte, Glas und Mädchenfuß, als stille große Momente des Lebens sichtbar werden zu lassen. Bis zum letzten publizierten Wort, das seinerseits ein erlesenes Wort ist, besteht darin seine poetische Kunst. Ein Schlüsselwort in dieser Welt ist das unscheinbare »fast«. Jacoté setzt es in »Die letzten Geräusche« an den unterschiedlichsten, aber doch entscheidenden Stellen.
Oktober. Goldene Blätter steigen empor in den klaren Himmel. Fast hörte man das Klingeln dieser goldenen Blätter über den Gärten.
Fast könnte sich das Aufwehen der Herbstblätter zum akustischen Eindruck des Klingelns verdichten, Aber im letzten Moment bleibt dieses Klingeln doch unter der Wahrnehmungsschwelle. In einer Überlegung, ob er einem bestimmten Satz von Thoreau bedingungslos zustimmen solle, bekommt dieses Jakutetsche fast seinen prominentesten Auftritt. Der Dichter resümiert:
Das ist eine Weisheit, der ich fast ohne Vorbehalte zustimmen würde.
Um dann in einer eigenen Fußnote auszuführen:
Warum dieses fast, dieses vorsichtige Wort, das bei mir einen fast schon wieder automatischen Gebrauch bekommen hat. Mein Vorbehalt bestünde darin, dass die Bejahung zu schön sein könnte, die Verkündigung zu gewiss, und dies gerade im Verhältnis zur Wirklichkeit der gelebten Erfahrung. Wer weiß, ob wir diesem Gelübde gewachsen sein werden. Das Gelübde jedoch mache ich mir zu eigen.
In diesem Plädoyer für den Vorbehalt nicht wieder, sondern für das zu Schöne, das eben nicht in der kopflosen Bejahung besteht, liegt Jacotets Poetik in Nuze geborgen. Werfen wir von diesen Detailbeobachtungen aus zuletzt noch einen Blick auf die Gesamtkomposition. Trotz alledem lautet der Titel des ersten von insgesamt 4 in diesem Band vorliegenden Zyklen. Wem oder was zum Trotz wird hier gedichtet? Der Eröffnungstext dieses Bandes nimmt diese Frage auf, indem er von einem Traum berichtet. In diesem Traum sei dem Autor der Titel »Vor diesem Gott mit dem schwarzen Hundemaul« eingegeben worden. Halten wir, da wir Jacotets Poesie der Verneinung nun kennen, einen Moment an dem Titel fest, denn tatsächlich gibt es einen altägyptischen Gott mit einem schwarzen Hundemaul, Anubis. Von diesem Anubis wird erzählt, er habe die Einzelstücke des Osiris, die über die Welt zerstreut lagen, zuerst zusammengesucht und dann auch wieder zusammengesetzt. Dieser Kult der Zerstückelung seinerseits ist seit Euripides Bakchen und später Ovids Metamorphosen aufs engste mit der Literatur verknüpft. Die sogenannte Dissectio Membrorum bildet eine Leitidee moderner Lyrik. Sie hat von T.S. Eliot bis zu Thomas Kling enorme Wirkung gezeitigt. Die Schönheit der Welt liegt demnach nur noch in Bruchstücken und Trümmern vor. Nah verwandt zum Religiösen ist nun die Aufgabe des Dichters, diese Einzelstücke im Zuge seiner poetischen Rede zusammenzusuchen und neu zu verbinden. Darin besteht auch die selbstgestellte Aufgabe des Dichters und Spaziergängers Philippe Jacotet. Die Veilchen erscheinen ihm als
weithin verstreute Schönheit.
Die zarten Ackerwinden am Wegrand wiederum sind
nichts als leise Nachrichten vom Morgenrot, ausgestreut zu unseren Füßen. Nichts als Kindermünder, die Morgenrot sagen, ganz dicht am Boden.
Und das leuchtende Orange-Blau des im Vorbeigehen erspähten Eisvogels bildet
gleißende Bruchstücke der Welt, entzündet, hier oder da.
Anubis gleich ist die Aufgabe des Dichters angesichts der vereinzelten Schönheiten dieser Welt. Daher muss er sich mit aller Sinnenkraft in die Feinheiten kleinster Geräusche und Eindrücke, in die Welt des Fast begeben können, um sie sprachlich präzise zu fassen. Weil es hier um die Wahrheit der Welt geht, darf kein Aufschub, kein Minigramm eigener Schwäche, kein noch so kleines Nachlassen der Wahrnehmungsfähigkeit die Klarheit dieser Botschaft trüben. Aus diesem Grund bilden die wenigen Geräusche, auf die sich Jacotet im Jahr 2009 noch einmal mit allen seinen Kräften besinnt, den Ausklang seines öffentlichen Schreibens. Was für eine bewundernswerte Stärke, diese Entscheidung zu fällen und uns, seinen Lesern, sein schriftgewordenes Zwischenreich zu überlassen.
Christian Metz über Philippe Jacotet, die wenigen Geräusche, Karl-Hanser Verlag München, 162 Seiten, 23 Euro. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell, darin unter anderem die Fachleute rätseln über die Entstehung zweier Marsmonde. Die Moderation hat dann Uli Blumenthal, unter Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.